Ja, hallo und herzlich willkommen zu Ein paar Kaffee später mit Micha und mit mir, Pedda.
Moin.
Ja, wir haben euch mal gefragt, was euch so gerade beschäftigt. Und wir haben auch ein paar Fragen bekommen, also vielen Dank dafür. Und starten wir gleich mal mit der ersten.
Jo.
Die erste an sich ist schon sehr weitreichend.
Okay. Ich bin gespannt,
Ja.
wie ein Flitzebogen.
Die erste Frage bezieht sich auf momentan den Medienrummel um die katholische Kirche. Und zwar die Frage, vorausgehend katholische Kirche,
Okay.
inwieweit ist die evangelische Freikirche ein Vorbild in den Themenschwerpunkten Macht, Sexualmoral, priesterliche Lebensform und Frauen in der Kirche? Also vier Schwerpunkte in dieser einen
Okay.
Frage.
Cool. Ja, also erstmal vielen Dank für das für dieses implizite, weiß ich nicht, Lob vielleicht oder was an Freikirchen, dass wir da offensichtlich eine
Stimmt,
Vorbildfunktion haben.
wir sind Vorbild wohl irgendwie.
Die Frage scheint es zu implizieren, dass
Ja.
wir Vorbild sind. Vielleicht, naja, inwieweit, das sollen wir jetzt mal eruieren.
Macht. Fangen wir mal mit dem ersten an. Themenschwerpunkt Macht. Inwieweit ist die evangelische Freikirche ein Vorbild in dem Themenschwerpunkt Macht?
Also mit evangelischer Freikirche nehmen wir jetzt einfach mal an, dass die
Das.
evangelisch-freikirchlichen Gemeinden, also
Ja.
Baptisten gemeint sind.
Mitunter vielleicht, ja.
Woanders kann
Also.
ich hier nichts zu sagen. Also ich bin
Ja,
jetzt
ne, wir,
kein.
ja,
Ich bin ja
ich.
kaum für uns ein Fachmann, noch weniger für irgendwelche anderen Gemeinden, aber.
Na, gehen wir mal davon aus, dass wir direkt gemeint sind als
Okay,
Baptisten.
wir sind gemeint. Inwiefern sind wir Vorbild für Macht?
Ja, also na,
Ne, für den
also
Umgang mit Macht wahrscheinlich, ne? Oder, ja. Wie ist die Frage
na,
formuliert?
inwieweit ist die evangelische Freikirche ein Vorbild in den Themenschwerpunkt Macht?
Okay.
So, Macht erkenne ich, wenn ich jetzt an die katholische, wie gesagt, weil es ja die Fragestellung war ja zum Vergleich mit der katholischen Kirche. Katholische Kirche hat den Papst. Darunter kommen noch ein paar Kardinäle, Bischöfe und weiß ich nicht. Also es ist eine
Pyramide oder
Pyramide. Also oben ist der Boss und unten sind noch ein
ja.
paar andere, die auch irgendwie was zu sagen haben, aber der Boss ist ganz oben.
Genau.
Wie ist es bei uns?
Ja, wir versuchen grundsätzlich Hierarchien flach zu halten. Ich glaube, es ist immer von Person abhängig. Ich glaube auch, dass es durchaus in evangelisch-freikirchlichen Gemeinden Personen mit einem ausgeprägteren Machtbewusstsein gibt. Ich persönlich zähle nicht dazu, würde ich mal sagen. Bei uns ist es insofern unterschiedlich, dass wir keine Hierarchie in dem Sinne haben, sondern bei uns in unserer Gemeinde, in unseren Gemeinden, bei den Baptisten ist es so, dass die Gemeindeversammlung, also die Gesamtheit aller Mitglieder der Gemeinde, das höchste Organ ist, das höchste beschlussfassende Organ oder Gremium in der Gemeinde.
Ach, wir haben noch eine Gemeindeleitung.
Wir,
Also, da
ja.
hätte ich jetzt ja gesagt, naja, die Mitglieder der Gemeinde und darüber steht die Gemeindeleitung. Weil die werden ja gewählt. Also letztendlich, klar ist es irgendwie eine Demokratie bei uns, aber es sind trotzdem Leute in der Gemeindeleitung. Und Leitung ist für mich, naja, die haben eine höhere Position als das normale Mitglied.
Das kann man bestimmt so ausfüllen. Man kann das bestimmt so leben in der Gemeinde. Ich glaube nicht, dass es das Verständnis unserer Leitung hier ist und auch nicht mein Leitungsverständnis allgemein. Sondern ich würde das so sehen, dass ich mal sage, grundsätzlich eine Gemeinde hat die tiefe Erkenntnis, dass sie sich nicht um alle Belange, die das tägliche Leben einer Gemeinde betreffen, immer selber kümmern kann. Wir können nicht alle 2 Wochen hier eine Gemeindeversammlung machen und beschließen, ja, also das ganze Tagesgeschäft, sag ich mal. So, das heißt, die Gemeinde wählt aus ihrer Mitte Leute, von denen sie sagt, hier, wir vertrauen euch und wir delegieren unsere Macht, die wir haben, jetzt an euch. Ihr dürft die jetzt für uns ausüben. Ihr habt von uns den Auftrag, euch um die Gemeinde dieser Belange zu kümmern. Insofern ist die Gemeindeleitung ein Gremium von Personen, die von der Gemeinde, ja, die haben schon Macht, aber die bekommen die von der Gemeinde. Aber trotzdem steht die Gemeinde immer noch über der Gemeindeleitung insofern, dass jede Gemeinde, dass die Gemeinde immer alle Beschlüsse der Gemeindeleitung widerrufen könnte, weil sie alles überstimmen kann. Insofern würde ich nicht sagen, dass die Gemeindeleitung über der Gemeinde steht, aber sie wird von der Gemeinde berufen.
Okay.
Und das ist, glaube ich, der entscheidende Unterschied zu anderen Hierarchien, dass es nicht diese eine, niemand ist unanfechtbar in einer Gemeinde. Auch kein Gemeindeleiter, kein Pastor, überhaupt niemand. Ja, sondern das höchste Gremium ist immer die Gemeindeversammlung. Und das finde ich wichtig. Ja, also anders möchte ich Gemeinde gar nicht leben. Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, Gemeinde anders zu leben als so basisdemokratisch.
Ja, ich glaube, das ist eigentlich schon gut beantwortet, der erste Punkt.
Und schnell.
Und schnell. Inwieweit ist die evangelische Freikirche ein Vorbild in den Themenschwerpunkt Sexualmoral? Das ist natürlich ein sehr weitreichendes Thema, weil es ja vieles beinhaltet, weil gerade, also wieder mit gerade was in den Medien hochgepusht wird bei der katholischen Kirche, Homosexualität, weiß nicht, wie der Fachbegriff ist, aber
Transsexualität.
Menschen, die als sich als ein anderes Geschlecht fühlen, als sie geboren wurden.
Du meinst, wenn du meinst, dass
Also ich bin als Mann geboren, fühle mich aber weiblich und möchte als
ja,
Frau.
das heißt, dein biologisches Geschlecht stimmt nicht überein mit deinem
Es
Empfundenen.
gibt bestimmt auch
Ich glaube, man kann da in so unglaublich viele Fettnäpfchen treten,
wenn
weil
man es jetzt.
wie man das
Ja,
bezeichnet.
okay, gut.
Ich bin
Dann lassen wir
leider,
sie lieber.
genau.
Aber es ist halt ein weitreichendes Thema. Also es ist halt. Da passt so viel rein in Sexualmoral. Das hätte man. Also, lieber Schreiberling, vielen Dank nochmal für die Frage. Aber vielleicht könnte man da ein bisschen detaillierter mal fragen. Also, weil das ist ja wirklich ein weitreichendes Thema.
Ja, die Frage, ja, genau, inwiefern haben wir da eine Vorbildfunktion, ne? Oder, nee, war das die?
Ja, ne? Vorbildfunktion, wie weit ist die evangelische Freikirche ein Vorbild in dem Thema Sexualmoral? Ist sie das? Ist sie im
Ich
Sexualmoral
weiß gar
ein
nicht, ob man,
Vorbild?
ja, ich weiß nicht, ob man das so verallgemeinern kann. Also wenn wie gesagt, ich gehe jetzt wieder von unseren Gemeinden aus, ne, von unseren Baptistengemeinden, die zu unserem Bund gehören in Deutschland. Da haben wir so eine unglaubliche Vielfalt, was unterschiedliche Positionen angeht, was vielleicht in Gemeinden als Mainstream, also in jeder einzelnen Gemeinde als Mainstream gelebt wird, was unterschiedliche Personen in den Gemeinden denken. Man kann übrigens zu fast gar keinem Thema, kann man bei uns sagen, das ist die Position der Baptisten in Deutschland, weil es da so eine große Vielfalt gibt, die bei uns vertreten wird. Deswegen jetzt ganz grundsätzlich zu sagen, wir haben in puncto Sexualmoral eine Vorbildfunktion, weiß ich gar nicht, ob man das so ganz allgemein grundsätzlich sagen kann. Also ich möchte mich da jetzt ehrlich gesagt nicht so sehr an der katholischen Kirche abarbeiten, weil ich die Innenansicht, die es da gibt, nicht kenne. Bin kein Fachmann dafür, wie die Dinge da laufen, auch wie das gelebt wird auf der Ortsebene. Ich glaube, man muss immer schauen, wie werden Dinge dargestellt außen, wie werden sie medial wahrgenommen, was für ein Bild wird nach außen transportiert und wie werden Dinge in einer Gemeinde gelebt. Das sind, glaube ich, noch unterschiedliche Dinge und das kann ich ehrlich gesagt nicht gut einschätzen. Und ich kann nur berichten, wie ich groß geworden bin mit sexualmoralischen Fragen in meiner Baptisten-Jugend und Kindheit und so. Und da weiß ich nicht, ob das so vorbildlich war. Also die Themen in meiner Kindheit, Homosexualität hat keine Rolle gespielt zu meiner Zeit. Also als Thema, das kam, als ich ein bisschen älter wurde. Also
Es ist ja in den letzten Jahren
es hat im
erst.
öffentlichen Diskurs
Ja.
keine große Rolle gespielt.
Ja.
Dass das Thema nicht da war, ist natürlich Quatsch, aber man hat es halt erfolgreich totgeschwiegen, würde ich mal sagen, und macht das ja heutzutage immer noch an vielen Stellen. Die Themen, die uns beschäftigt haben bei uns in der Jugendgruppe, so, das waren die Klassiker, die bei uns eine Rolle gespielt haben. Das war Sex vor der Ehe und Selbstbefriedigung. Letzteres wahrscheinlich eher bei den Jungs. Weiß nicht, ob das bei Mädels ein großes Thema ist, kann ich nicht einschätzen, weiß ich nicht. Und bei beiden hat man in der Gemeinde vermittelt bekommen, geht gar nicht. So, Sex vor der Ehe geht überhaupt gar nicht und Selbstbefriedigung auch nicht. Bestenfalls natürlich beides eine Sünde.
Ja.
Und das fand ich keinen vorbildlichen Umgang damit, weil ich schon als Jugendlicher irgendwie festgestellt habe, dass mir persönlich in meinem eigenen Erleben die Beantwortung dieser Fragen gar nicht so leicht fällt und mir die Antworten einfach zu leicht waren, die einem gegeben wurde und die einem gegeben wurden.
Ja, weil man sich auch leicht machen wollte. Sind
Ja,
ja nur,
das
also
ist ja auch was.
gerade so eine Themen sind ja keine Themen, die man jetzt unbedingt bespricht, würde ich jetzt mal sagen. Also die schweigt man generell
Ja,
irgendwie tot, weil es
das
irgendwie
ist das.
einem peinlich ist, vielleicht über so eine Sachen zu
Ja,
reden oder.
genau. Das ist so ein bisschen das Problem. Ja, es sind für viele Leute sind unangenehme Themen. Man spricht nicht so gerne drüber.
Manchmal hat man auch gar keine richtige Meinung dazu.
Man tut grundsätzlich so, als hätten wir einen festen Standpunkt. Guck mal, Thema Sex vor der Ehe. So, da scheint es in Freikirchen so den Konsens zu geben, das tut man einfach nicht. Das ist nicht gut oder was auch immer. Gleichzeitig gibt es ja so das Phänomen der 6 Monatskinder.
Stimmt, ja.
Ja, also viele
Oder halt
Christen,
ganz, ganz junge Ehen, also.
viele Christen oder vielleicht liegt es auch an Baptisten, haben auffällig kurze Schwangerschaften, also kurze Tragezeiten. Ja, und wenn man das früher wusste, da durfte die Braut ja nicht mit Schleier heiraten, ne? Also wenn man festgestellt hat, oh Mist, jetzt ist jemand schwanger geworden, wir heiraten noch mal schnell, aber das war irgendwie bekannt, weshalb die jetzt gerade heiraten, dann durfte die Braut ja keinen Schleier tragen. Offensichtlich ist der Schleier wohl ein Symbol für die Jungfräulichkeit oder so. Aber gleichzeitig habe ich immer den Eindruck, solange man das Thema totschweigen kann und so tun kann, als wüsste man nicht, was Pärchen so und so eigentlich tut, wenn niemand dabei ist, müssen wir nicht drüber reden. Ja, also wir wissen, irgendwie ist da bestimmt was, aber so richtig wissen wir es nicht. Und deswegen können wir das Thema ja verschweigen. Und solange das so ist, solange man einfach die einfachen Antworten haben kann, und gleichzeitig ignoriert, dass das Thema eigentlich diffiziler ist, als man sich das eingestehen möchte, aber das einfach ignoriert. Solange das so ist, weiß ich nicht, ob man sich als Vorbild ob in dieser Thematik irgendwie definieren kann.
Du findest also, man sollte offen mal darüber reden. Also auch als Gemeinde, oder?
Ich finde das schon eine diskutierenswerte Frage. Es wird in Gemeinden wird immer weiter zu gewissen Themen werden Standpunkte einfach als das ist so weitergegeben und weitergetragen von Generation zu Generation, Tradition. Und man kann doch mal fragen, warum ist das denn überhaupt so? Und wenn das ein guter Standpunkt ist, dann wird er dieser kritischen Prüfung standhalten. Und vielleicht ist es ja gar kein guter Standpunkt und hält dann dieser kritischen Prüfung nicht stand, wer weiß. Und vielleicht gibt es gute Standpunkte, die aus irgendwelchen Gründen dem Leben nicht standhalten. Und da muss man sich auch mal fragen, woran liegt es denn? Woran hat es denn gelegen? Ja, aber das ist eine ganz ernste Frage dann, ne? Das vielleicht. Ja, habe ich jetzt schon gestellt.
Aber um das quasi abzukürzen, also bist du nicht gerade der Meinung, dass wir da irgendwo ein Vorbild sind in der Hinsicht?
Ja, das
Also.
kann man nicht allgemein beantworten. Also kann ich keine allgemeine Antwort zu geben. Es gibt Leute, die sind da Vorbilder und es gibt Leute, die sind da keine Vorbilder. Das kann man nicht auf eine ganze Gemeinde betrachtet sagen und schon gar nicht auf evangelische Freikirchen an sich.
Dann kommen wir mal zum nächsten Punkt. Inwieweit ist die evangelische Freikirche ein Vorbild in dem Themenschwerpunkt? priesterliche Lebensform.
Glaube ich, nicht beantwortbar, die Frage, oder?
Weil wir keine Priester haben.
Ja, wir haben das allgemeine Priestertum aller Gläubigen. Also das bedeutet dann die allgemeine Lebensform. Also nein.
Ja. Also es wird wahrscheinlich,
ich vermute, es geht um Zölibat.
Ja, ja, es wird wahrscheinlich darum gehen, um Zölibat. Weil es ja, wie gesagt, gerade groß in große ja. Themen sind in den Medien,
ja.
dass naja, Zölibat abgeschafft werden sollte und so weiter, weil es ja wohl eine Kette an vielen Reaktionen gibt. Ich meine, du bist Pastor, du hast also bist also.
Aber ich lebe nicht zölibatär.
Nee, ist richtig, aber.
Bekenne ich.
Hier geht es jetzt darum, warum sind wir darin ein Vorbild? Weil wir Zölibat nicht haben, oder? Ich meine, was ist denn der Vorteil vom Zölibat? Weißt du das? Also, weiß ich nicht. Wozu gibt es das
ja,
Zölibat?
Weil
das dann, Zölibat, oder?
Nee, ich glaube, es heißt gar nicht das Zölibat.
Let's hat kein ask. Artikel.
Doch, hat es. Finden wir mal raus. Währenddessen beantworte ich mal die Frage. Oder ich sage einfach mal, was ich davon halte.
Ja.
Also Zölibat dient, komm, Substantiv, Neutrum oder Substantiv maskulin, das Zölibat.
Ja, hab ich doch
gesagt. Also kann Neutrum oder maskulin sein.
Okay. Also
religiös doch. Begründete Standespflicht, besonders der katholischen Geistlichen, sexuell enthaltsam zu leben und nicht zu heiraten. Na gut, das hat ja noch gar keine Frage, gar keine stimmt nicht. Ach, guck mal. Der Zölibat ist im Christentum, jetzt das ist die Maskuline, mhm. Der Zölibat ist im Christentum das Versprechen, künftig ehelos zu leben. Neben der römisch-katholischen Kirche kennen auch die orthodoxe, anglikanische und evangelische Kirche für Ordensfrauen und Männer, Eremiten, geweihte Jungfrauen und Diakonissen das Versprechen bzw. Gelübde der Ehelosigkeit. Stimmt. Habe ich gerade gar nicht bedacht, den Faktor.
Mhm.
Es gibt ja auch Diakonissen, auch bei uns in der Freikirche zum Beispiel. Die leben ja auch zölibatär. Also gibt es bei uns auch. Also gar nicht rein katholisch oder irgendwas, sondern haben wir gerade gehört, haben da alle irgendwie oder viele Kirchen haben damit irgendwas zu tun. Ich bin kein Verfechter davon.
Wäre jetzt auch ein bisschen spät.
Ja. Ich finde, das ist eine Lebensform, die jemand für sich gerne wählen darf. Ich finde das nicht per se schlecht. Ja?
Mhm.
Also ich hab den Eindruck, oder ich erkenne das so, dass aus der Tatsache, dass man das einem bestimmten Lebensstil auferlegt, oder Menschen, die in besonderer Art und Weise Gott dienen möchten, dass man denen auferlegt, zölibatär zu leben, dass daraus gute Sachen entstehen können. Und deswegen halte ich das für falsch, grundsätzlich das zur Voraussetzung zu machen, in einer bestimmten Kirche, wenn man in dieser Kirche ein Leben in besonderer Weise für Gott führen möchte, als Amtsinhaber oder Amtsinhaberin. Wenn ich das nicht kann, ohne zölibatär zu leben, also wenn ich mich dazwischen entscheiden muss, das halte ich für falsch. Dass ich nicht sagen kann, nein, ich merke für mich selber, dass ich das nicht kann, dass das nicht mir entsprechen würde, dass ich das nicht schaffen würde, ohne selber daran zu leiden, ohne vielleicht in Versuchen geführt zu werden, deswegen Dinge zu tun, die nicht gut sind. Und gleichzeitig weiß ich aber, okay, wenn ich also nicht zölibatär leben will, dann kann ich nun mal kein Amt in meiner Kirche innehaben. Ich halte das für keine gute Wahl.
Mhm.
Also aus meiner Sicht, aber mich fragt ja keiner.
Also bist du der Meinung, Zölibat ist okay, solange man selbst entscheiden kann, ob man es macht oder nicht?
Ja, warum denn nicht?
Ja,
also,
ne?
Ja, also, aber das ist jetzt auch. Gut, da wäre mal spannend, mit einem Verfechter davon darüber zu sprechen, warum der sagt, nein, das ist aber gut, dass alle das so machen.
Also mal gucken, ob wir jemanden einladen könnten. Inwieweit ist die evangelische Freikirche ein Vorbild in den im Themenschwerpunkt Frauen in der Kirche. Herr Hofer-Darf, wobei jetzt, das ist vielleicht auch ein Umschwung, aber ich kenn noch zu meiner Zeit, wo ich noch etwas jünger war und eine Frau vorne an der Kanzel stand und einfach nur moderiert hat, das heißt, den Gottesdienst geleitet hat, dass da jemand aufgestanden ist und gegangen ist. Was für ihn verwerflich war, dass eine Frau vorne steht.
Das gibt
Das,
es ja
das.
bis heute. Also das wird weniger, aber das gibt es durchaus. Also gegen Gottesdienstleitung haben immer weniger Leute irgendwas. So die nächste Stufe ist dann wahrscheinlich
Predigt.
die Predigt halten oder einen Pastoren haben. Gibt Gemeinden, die haben eine Gemeindeleiterin, also Frauen in Leitung, stellen aber keine Pastoren ein oder so. Also es gibt die unterschiedlichsten Formen irgendwo, was ja interessant ist. Ne? Es würde ja, also ich habe schon mal von einer Gemeinde gehört, die hatte eine Gemeindeleiterin oder hatte sogar mehrere Frauen in der Leitung und hat mit dieser Begründung keine Pastorin angestellt, weil sie sagten,
Die Frauenquote ist erfüllt.
ja, weil sie sagten, ja, das wäre dann vielleicht ein bisschen viel und so, und wir wollen ein bisschen mehr Vielfalt. Erstmal ist ja Vielfalt grundsätzlich kein schlechter Gedanke. Aber andersrum habe ich noch nie von einer Gemeinde gehört, die gesagt hat, oh, wir haben jetzt schon Gemeindeleiter und allgemein viele Männer in der Leitung. Wir stellen jetzt lieber keinen männlichen Pastor an. Das wäre doch, also wir brauchen ein bisschen mehr Vielfalt. Also so rum geht das dann nicht. Also viel, also die Vielfalt stößt leichter offensichtlich an ihre Grenzen, sobald Frauen involviert sind, als wenn nur Männer involviert sind. Komischerweise, ja. Insofern weiß ich nicht, ob wir da jetzt eine große. Auch hier muss man wieder sagen, das kann man nicht über einen Kamm scheren. Also auch da zeigt sich wieder die große Vielfalt von unseren Gemeinden, die wir so haben. Manche Gemeinden sind in. Sind schon erfreulicherweise zu der Erkenntnis gelangt, dass Frauen genauso begabt werden von Gott wie Männer auch und deswegen auch predigen können und auch Pastorin sein können und auch in der Leitung sein können. Genauso wie es übrigens Männer gibt, die das alles nicht können. Und auch Frauen gibt, die das alles nicht können. Also ich würde das nicht an einem Geschlecht festmachen. Ich glaube nicht, dass Gott das an einem Geschlecht festmacht. Und es gibt noch Gemeinden, die sind noch nicht mehrheitlich zu dieser Erkenntnis oder da sind die Mitglieder noch nicht mehrheitlich zu dieser Erkenntnis gekommen, dass das auch Frauen könnten. Insofern kann man auch das jetzt nicht verallgemeinern, dass unsere Gemeinden da allgemein Vorbild wären oder eben nicht. Ich glaube insgesamt, dass wir da auf einem guten Weg sind, dass immer mehr Menschen da Erkenntnisse haben, die lange ausstehend waren. Aber dass wir jetzt da als evangelische Freikirchen in Deutschland die große Vorreiterrolle hätten, erkenne ich jetzt nicht. Also dass wir jetzt die wehende Flagge der Gleichberechtigung schwingen, ist, glaube ich, leider nicht so sehr der Fall. Aber da müsste man vielleicht mal eine Frau dazu befragen. Ja, wie die das wahrnehmen. Das, also jetzt reden ja spannenderweise hier zwei Männer über das Thema gerade.
Ich glaube, das hat auch ein bisschen mit Generation zu tun, oder? Kann das vielleicht auch sein? Also ich kenne einige Ältere, die, wie ich schon sagte, am Anfang aufstehen und weggehen. Also die stoßen immer noch da ein bisschen dran. Die können sich vielleicht schon dran gewöhnen, jetzt mit Moderation vielleicht so, aber eine Frau, die predigt, oh, das geht ja
Ja,
gar nicht.
aber da ist
Ich
immer die.
glaube, das doch, also die heutige Generation oder die jüngere Generation, denen ist es doch eigentlich egal, oder?
Wie bei vielen Themen ist dann immer die Frage, inwiefern hat das eigentlich tatsächlich was mit dem Glauben zu tun und inwiefern hat das einfach auch was mit dem Weltbild von dem entsprechenden Person zu tun. Ich glaube, dass früher Menschen auch einfach andere Frauenbilder hatten. Ja, wir müssen nicht so weit zurückschauen in unserer eigenen Geschichte in Deutschland, was das Thema Wahlrecht angeht, ab wann Frauen das erste Mal überhaupt selber ein Konto eröffnen konnten und ohne die Erlaubnis ihres Mannes dazu zu haben
Stimmt, ja.
oder die Erlaubnis von ihrem Mann brauchten, um arbeiten zu gehen. Also ja, Kinder, Küche, Kirche, so, das waren doch die 3 K der Frau, oder? So war es doch früher.
Ja, stimmt.
Und ich glaube, da muss man sich erstmal aus so einem Weltbild, muss man sich erstmal, davon muss man sich erstmal frei machen. Und da gibt es auch durchaus ältere Leute, die das können. Ich erlebe auch, muss ich sagen, auch ältere Leute, die noch sehr darum bemüht sind, flexibel in ihrem Denken zu bleiben und auch neue Erkenntnisse zulassen. Und andere Leute haben da große Schwierigkeiten mit. Das müssen aber nicht automatisch ältere Menschen sein. Auch junge Leute können damit Probleme haben. Ich will nur sagen, dass es nicht alles automatisch was mit Religion zu tun haben muss oder mit dem Glauben oder mit der Bibel, sondern dass allgemein das auch die Weltsicht sein kann. Und dazu kommen dann natürlich auch unterschiedliche Schrifterkenntnisse, unterschiedliche Bibelerkenntnisse. Ja, aber ich. Das wiederum ist so eine Thematik mit. Da ist mir gar nichts in der Richtung mit auf den Weg gegeben worden. In meiner Jugend, in meiner Baptistengemeinde. Also dass das Thema Frau auf der Kanzel ein Problem sein könnte,
Hast du es damals nicht so wahrgenommen oder was generell?
das
Das
habe
war gar
ich.
kein Thema bei euch.
Nö. Also nicht, dass wir unglaublich viele Frauen auf der Kanzel gehabt hätten, aber es kam durchaus vor. Ich erinnere mich daran, wie als ich das zum allerersten Mal gesehen habe. Mein Vater oder macht Gemeindetechnik in meiner Heimatgemeinde, also Kassettendienst, ja, war da unter anderem, ne? Und da weiß ich noch, wie ich früher mal da mit ihm da im Technikraum saß, in dem extra Kabuff, wo die ganzen Kassetten, Rekorder und so weiter standen. Und da hat eine Frau, ich weiß nicht, ob die gepredigt hat oder was sie auch mit ihr gemacht hat. Und da weiß ich, dass ich meinen Vater gefragt habe, ich weiß nicht genau, was die Frage war, aber es ist mir aufgefallen, dass da jetzt eine Frau da vorne stand. Das hatte ich vorher noch nie gesehen. Und da habe ich meinen Vater gefragt, oh, dürfen Frauen auch oder so? Irgendwie in die Richtung ging die Frage. Gar nicht, weil ich den Eindruck hatte, sie dürfen das nicht, sondern weil ich das zum ersten Mal gesehen habe und das für mich neu war. Und mein Vater hat mir da jetzt nicht signalisiert, dass es das irgendwie ein Problem wäre, meinte, nö, warum? Nö, klar dürfen Frauen das auch. Und dann war das Thema für mich erledigt. Und das war für mich nie wieder eine Frage. Und wir hatten auch Frauen in der Gemeindeleitung. Wie gesagt, es haben nicht unglaublich oft Frauen bei uns gepredigt. Hatten wir auch keine Pastorin in meiner Heimatgemeinde. Aber trotzdem hat es in meinem Denken. Ich wäre gar nicht darauf gekommen zu sagen, Frauen dürften das aber nicht. Klar, die Realität war, dass sie es nicht so oft bei uns gemacht haben, aber dass sie es nicht dürften, hätte ich nicht gedacht. Habe ich erst später festgestellt, dass es Leute gibt, die
Die
da,
dagegen sind.
ja, die es nicht gut finden. Ja, also, aber davor bin ich bewahrt geblieben in meiner Jugend, vor diesem Denken.
Eine Frage: Könnt ihr euch ein Leben ohne Glauben vorstellen? Nö.
Ja, stelle ich mir selber ab und zu mal die Frage, was wäre anders, wenn ich nicht glauben würde?
Ja.
Kann ich mir tatsächlich, glaube ich, nicht vorstellen. Also,
Also
ich würde es gar
ich
nicht.
bleibe bei meiner Einwortantwort.
Ja.
Nö, kann ich mir eigentlich gar nicht mehr vorstellen, weil wie auch, also
Ja,
über die
das.
Hälfte meines Lebens glaube ich jetzt und
Ich wüsste halt auch nicht, wie das sein sollte. Keine Ahnung. Also.
also mein Leben wäre vielleicht anders, aber ich wüsste nicht, inwiefern doll anders. Also kann ich, also ich wäre wahrscheinlich nicht hier, ich wäre nicht in dieser Gemeinde. Vielleicht hätte ich sogar meine Frau nicht getroffen. Ich glaube, es spielt alles da irgendwie eine Rolle. Von daher kann ich gar nicht so. Also, nö, kann ich mir nicht vorstellen.
Nö, also das ich wüsste ich jetzt auch nicht.
Ja, gut, haben wir das durch. Tipps für Nächstenliebe im Alltag. Standardsachen, oder? Eine Oma mal über der Straße helfen.
Wann hast du das letzte Mal einer Oma über die Straße geholfen?
Ja, noch nie. Ich meine
Ich auch noch nicht.
nur,
Wir sind schlecht. Wir sind schlechte
wir sind schlecht,
Tippgeber.
ja.
Ja, Nächstenliebe im Alltag. Die Basics haben wir noch nicht mal gemacht. Ja, also keine Ahnung. Also mir persönlich ist wichtig, dass ich mir Mühe gebe, Menschen überall freundlich zu begegnen. Also ich finde es total wichtig, an der Supermarktkasse freundlich zu Menschen zu sein. Und also ich über den ganz normalen Smalltalk hinaus, also nicht, dass ich mich da groß unterhalte, ich bin jetzt keiner von den Schnackern an der Supermarktkasse, ne, der sich da groß unterhält. Aber ich versuche durch meine Formulierung oder durch die Art und Weise, wie ich mit den Menschen da rede, zum Beispiel zu suggerieren, oder suggerieren ist das falsche Wort, dann wäre es aufgesetzt. Ich möchte ihnen vermitteln, dass ich, wenn ich ihnen hinterher, wenn ich einen guten Tag wünsche, wenn ich gehe, dass ich das so meine und dass es nicht gerade die Floskel ist, die halt jeder sagt, der da weggeht. Sondern ich versuche, das aufmerksam mit einem Lächeln, idealerweise. Genau, sowas zum Beispiel. Menschen freundlich zu begegnen, mit offenen Augen. Ich finde Demut und Rücksichtnahme total wichtig, im Alltag. Muss aber gleichzeitig dazu sagen, dass es eine Baustelle von mir ist. Also sobald ich mich ins Auto setze.
Da hört Nächstenliebe auf. Im Auto, Autofahren, da hört Nächstenliebe auf.
Ja, da bin ich schlecht, da bin ich das Negativbeispiel leider. Merke das aber auch ständig, da leide ich total an mir selber. Habe ich, glaube ich, schon mal erzählt. Das ist voll mein Thema, dass ich so an mir leide, wenn ich Auto fahre. Weil ich mich so ärgere über andere Leute. Und dann ärgere ich mich super über mich selber. Ich denke,
aber das kenne ich nicht so gut.
So, warum hört das nicht auf irgendwann? Ja, ja. Warum hört das nicht auf, dass ich so ein Spacko bin beim Autofahren? aber genau, dass man einfach anderen Menschen gegenüber aufgeschlossen ist, dass man sich einfach wie ein vernünftiger Mensch verhält, wenn man unterwegs ist, Leuten, die man in der Stadt begegnet, wo auch immer, wenn man Gespräche führt. Ja.
Einfach kein Arsch sein.
Ja, das zum Beispiel. Also, ja, das ist jetzt keine super tiefgründige Antwort, aber...
Naja, wir können natürlich 1000 Beispiele nennen, aber eigentlich fasst es ja das zusammen, was du schon gesagt hast. Also eigentlich freundlich andere gegenübertreten und das macht doch schon viel aus. Und natürlich auch helfen, wenn man sieht, da braucht jemand Hilfe. Das sollte eigentlich auch klar sein, eigentlich, oder?
Ja, schon. Ja. Ich sage noch, was du nicht willst, dass man dir tu, das fügt auch keinem anderen zu.
Ach ja. So, und die letzte Frage.
Da lacht er.
Ja, da lacht er. Wie kann ich meinen Glauben am besten mit anderen Leuten in meinem Umfeld teilen? Wie kann ich meinen Glauben am besten mit anderen Leuten in meinem Umfeld teilen? Oh, red einfach drüber. Wie teilt man am besten seinen Glauben?
Witzig, ich hätte jetzt gerade was anderes gesagt.
Ja?
Ja. Ich hätte jetzt, aber wir ergänzen uns gut. Also reden gehört auch dazu, aber ich hätte auch gesagt, Glauben erlebbar machen. Also es bringt nichts, wenn ich immer nur erzähle, was ich glaube, aber Menschen das nicht spüren.
Ja schon, aber mein Glauben mit anderen im Umfeld teilen ist ja, ich meine, wie woher wissen die, dass ich glaube? Denn wahrscheinlich eher, die haben mich irgendwo in der Kirche reinrennen sehen oder halt, ich habe mal darüber gesprochen. Und wie kann man es am besten teilen, indem man offen und ehrlich halt dann auch über seinen Glauben redet? Ich glaube halt an Gott.
Ja.
Und das ist nicht versteckt, sondern, naja, ich glaube halt an Gott. Also warum soll ich das verstecken? Das halt, und so würde ich das mit anderen Leuten halt teilen in meinem Umfeld. Ich würde jetzt natürlich nicht jeden anstupsen hier, ey, ich glaube an Gott. Sondern wenn es zum Gespräch kommt, dann offen und ehrlich dann halt auch antworten. Also.
Ja, ich finde auch, wenn es zum Gespräch kommt, dann gibt es durchaus Positionen, wo man als Christ ganz bewusst eine andere Position vertritt als jemand anders. Und da finde ich, da kann man auch sagen, das sehe ich jetzt aus folgenden Gründen anders. Ja, also am besten teilen, das klingt jetzt so wie, was ist das Grundrezept und wie mache ich es denn? Das Problem ist ja, wenn ich durch die Gegend laufe und das was ganz Aufgesetztes wird, dann wird es nicht authentisch und auch nicht ansteckend. Glaube ich. Sondern grundsätzlich muss mein Glaube sich einfach in meinem Leben widerspiegeln. Ja? Und zwar auf eine Art und Weise, die für Menschen glaubhaft, glaubwürdig ist. Ja? Authentisch.
Also sich nicht verstellen, ja.
Ja. Ja, irgendwie habe ich den Eindruck, das ist eine unbefriedigende Antwort. Aber ich habe auch jetzt gerade keine bessere.
Na, vielleicht können wir nächstes Mal darüber nochmal reden. Weil schon relativ viel passiert. Aber eine Sache wollte ich noch erzählen. Und zwar haben wir letztes Mal über Taufe gesprochen. Und da hatte ich ja großspurig erzählt, dass ich meine Taufkarte oder mein, wie nennt man das eigentlich?
Taufkarte, würde ich auch sagen.
Gut, meine Taufkarte bei mir zu Hause rumliegen habe. Es war gelogen. What? Das hatte ich tatsächlich, ich habe es gesucht an dem Abend noch gleich, habe es nicht gefunden und letztendlich war es bei meinen Eltern. Noch in meinem Kinderzimmer. In meinem
Ah.
Kinderzimmer war es. Da stand es noch so schön.
Auf deinem Schreibtisch.
Nee, nicht
Ach,
auf
in
dem
dem
Schreibtisch.
Ding da sogar, ja?
Ja, so stand, also. So
Ach krass,
stand aufs Regal.
ich
Nee,
dachte,
das
das
ist
hätte jetzt
so.
für die Präsentation hier
Nee, 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 nee,
extra.
das stand. Also, das ist wirklich so 1 zu 1. Ich weiß auch gar nicht, wo es herkommt hier. Ist auch wurscht. Nee, was haben wir darüber gesprochen? Und du hattest ja auch gemeint, wegen Bund und so. Tatsächlich hier, ist Bund. Hier drin steht mein Taufspruch. Ist ein langer Spruch. Lass ich mal lieber. Apostelgeschichte 20, Vers 24, wem es interessiert. Ja, Name und so weiter und so fort. Und wie du schon meintest, Siegel mit Pastorenunterschrift.
Schade, der Stempel ist schon ein bisschen verblasst. Komisch.
Ja,
Ist
wollte ich noch mal kurz.
bestimmt nicht echt.
Das ist eine Kopie. Ja. Ich bin gar nicht getauft. Das habe ich aus dem Internet runtergeladen und ausgedruckt. Ja. Gut, wollte ich nur mal kurz erwähnen. Also, habe die Karte gefunden.
Ja, ich habe meine leider noch nicht gefunden. Sorry.
Also weißt du immer noch nicht, wann du getauft wurdest.
Nee.
Schlechte Vorbereitung für heute.
Ja, sorry. Ja, so viel dazu vielleicht für heute mal, ne?
Ja, genau.
Weitere Fragen, Anregungen, Kommentare, Hinweise zu, das ist totaler Quatsch, was ihr gerade erzählt, gerne in die Kommentare.
Ja, oder ihr könnt uns, wenn ihr sonst noch Fragen habt, also vielen Dank auf jeden Fall für die Fragen, falls ihr sonst noch andere Fragen habt oder vielleicht Ergänzungen, wie du schon meintest, Ergänzungen zu den Fragen oder zu unseren Antworten, dann könnt ihr sie uns stellen per WhatsApp oder SMS an 0152-233-19580. Ich kann ja auch nicht die Nummer. Oder halt auf unserer Homepage efg-neustrelitz.de unter der Rubrik Podcast. Da könnt ihr das Formular ausfüllen und dann bekommen wir halt Fragen bzw. Ergänzungen oder natürlich hier unter diesem YouTube-Video, wie ihr wollt. Wir freuen uns auf jede Frage, wir freuen uns auf Kommentare, wir freuen uns über jegliche Reaktion von euch. ja, und das war's dann von uns. Euch noch einen schönen Tag, schöne Nacht, keine Ahnung, wann auch immer ihr es guckt. Ciao.
Guten Morgen. Tschüssing.